seht schon den Titel an der Leinwand. Vielleicht denkst du,
ja, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ich bin doch hier. Ich bin doch im Gottesdienst und das freut mich. Aber vielleicht ist es nur, weil wir im Gottesdienst sind, heißt noch lange nicht, dass wir wirklich mit dem Herrn sind und dass er mit uns ist und dass wir auch nahe bei ihm sind. Wir wollen aus dem Text, und wir haben vorhin in Markus gehört, das war die Parallelstelle zu dem in Matthäus 19, was wir heute betrachten wollen, wollen drei Schranken sehen, die und wie wir sie überwinden können, die einen von dieser Gemeinschaft mit dem Herrn, mit Christus abhalten können. In dem Sinne, wir machen weiter mit unserer Serie in Matthäus 19, überspringen aber noch den Anfang des Kapitels bis nach dem Bibelabend, denn dort wurde er gefragt, ja, wie sieht es mit Scheidung aus? Und ich dachte, naja, wir wollen erst den ganzen Überblick am Bibelabend am Freitag haben und kommen dann später dazu. Auch nicht am nächsten Sonntag, da wird nämlich Kevin für uns predigen, und aber dann die Woche drauf. Wir kommen darauf zurück. Ich will das nicht komplett auslassen, aber in der richtigen, zur richtigen Zeit. Aber wenn wir trotzdem Matthäus 19 nur mal Vers 1 schauen, dann sehen wir die Umstände, wo dieses stattfindet. Und ich lese einmal hier Vers 1, Matthäus 19, Vers 1. Es geschah, als Jesus die Reden beendet hatte, begab er sich von Galiläa weg und kam in das Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. Also er war von hier oben, im See Genezareth, Galiläa hier, runtergegangen und ist jetzt in Perea, das ist gegenüber, auf der anderen Seite vom Jordan, von Judäa. Und das ist ein Bild, wo das dann ungefähr wäre. Und dann springen wir zu Vers 13 und lesen dann die Situation hier. Und ich lese zuerst die Verse 13 bis 15. Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solchen gehört das Reich der Himmel. Und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. Wir wollen sehen, lass dich nicht abhalten von Christus und jetzt zuerst nicht durch dein Alter. Hier die jungen Kinder, die zu ihm gebracht wurden. Und das gerade, ich hatte erwähnt, wir lassen jetzt aus die Fragen über Scheidung. Das heißt, das war vorher gerade eine heiße Diskussion gewesen. Die Schriftgelehrten waren da gewesen und er hatte gelehrt gehabt und die haben doch ihre Gedanken darüber. Und dann kommen Eltern mit ihren Kindern und Leute sagen, doch nicht jetzt. Wir haben Wichtiges zu diskutieren. Wir wollen hier doch das vermitteln und wir müssen noch mal darüber nachdenken, haben vielleicht auch noch eine Nachfrage an Jesus. Und die Jünger hielten dann die Kinder davon ab, zu Jesus gebracht zu werden. Aber das gefiel Jesus gar nicht und er befahl, lass doch die Kinder zu mir gebracht werden. Und das zeigt uns, Jesus maß den Kindern eine hohe Priorität zu. Mehr noch als so manche Streitfrage. Ja, zu sagen, hier sind welche, die wollen zu mir kommen und lasst sie zu mir kommen, lasst sie bringen. Das ist mir jetzt wichtiger, als noch die eine oder andere Nachfrage zu beantworten. Jesus sagt hier nicht, dass die Kinder dann automatisch zum Herrn kommen, aber wir sollen sie nicht davon abhalten, wir sollen sie nicht zurückhalten, zu ihm zu kommen. Bei Jesus ist jeder willkommen. In der Parallelstelle in Markus, die wir gehört haben, heißt es, wer Gottes Reich nicht aufnimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Nun, das heißt nicht, man muss als Kind, also im jungen Alter, zum Glauben kommen, obwohl statistisch bei weitem die meisten das tun. Aber wir müssen mit diesem Vertrauen kommen. Diesem Vertrauen, wie diese Kinder es haben, die einfach kommen und sagen, ich komme her und du wirst mir helfen. Ja, das hatten sie auch bei Jesus. Und Jesus hat selber gesagt in Johannes 6, Vers 37, alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht ablocken, den werde ich nicht abhalten, sondern ich möchte, dass Menschen allen Alters zu mir kommen, zu dem Herrn kommen. Und hier wurden jetzt diese Kinder zu ihm gebracht und es heißt hier, damit er ihnen die Hände auflege und für sie bete. Und das ist weder eine Rechtfertigung, wie manche das dann gebrauchen für eine Kindertaufe, weil davon ist hier gar nicht die Rede, sondern sollten kommen und er sollte für sie beten. Sagt aber auch nicht, ab wann ist ein Kind soweit, dass es errettet werden kann, sondern sie kommen, um dass er für sie betet. Ja? Und dieses zu ermutigen, auch in einem jungen Alter, und wir versuchen das zu tun, und dass wir beten für Kinder, wenn die geboren sind, wir machen das gerne, wir beten auch weiterhin für sie. Ja? Also nicht nur, naja, gut, einmal, wenn sie ganz klein sind und mit den Eltern nach vorne kommen, sondern auch immer wieder. Und wir wollen, dass sie zum Herrn kommen. So, wenn jetzt nebenan Kindergottesdienst ist, dann ist das nicht, damit im Saal endlich Ruhe herrscht, sondern damit sie altersgerecht ihren Unterricht bekommen. Das ist der primäre Grund. Und Jesus hatte gesagt, es gab nicht nebenan Kindergottesdienst. Er sagte, lass sie zu mir kommen. Das ist mir wichtig. Ich liebe diese Kinder und er möchte, dass sie zu ihm kommen. Und so möchte der Herr, dass wir auch im jungen Alter die Kinder zu ihm bringen, dass wir für sie beten und ihnen Jesus nahe bringen. Denn die Bedingungen, um errettet zu werden, sind für Kinder nicht anders als für Erwachsene. Und das ist Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Die ganze Schrift, es gibt keine Altersbeschränkung. Steht nicht drin ab 6 Jahren oder ab 12 Jahren oder für Erwachsene nur. Ja, sondern Gott hat das eine Wort gegeben. Nun, du kannst es natürlich dann nochmal anders erklären, Begriffe erklären und vielleicht veranschaulichen, dass du vielleicht mit Kindern anders machen würdest als mit Erwachsenen. Aber die Botschaft ist die gleiche und wir dürfen die nicht abändern, sondern Gott hat ein Buch gegeben. Ja, ich weiß, es gibt Kinderbibeln, aber die sind nicht inspiriert. Ja, das war von Menschen dann eine Zusammenfassung von dem, was in der Schrift steht. Und Jesus legt hier wirklich Wert drauf. Um errettet zu werden, muss man natürlich verstehen, dass man ein Sünder ist und dass man Christus als Retter braucht. Und deswegen, wenn Leute fragen, zu sagen, ja, kann dieses Kind schon zu Jesus kommen? Und wieder die Frage ist, was meinst du mit zu Jesus kommen? Zu ihm gebracht zu werden, um dass wir für ihn beten, dass Jesus in seinem Herzen wirkt? Noch vor Geburt. Ja? Sobald du weißt, da ist ein Kind im Mutterleib, kannst du dafür beten. Du kannst schon noch davor für ein Kind beten. Ja? Und das ist gut und richtig. Okay? Wann kann das Kind das abnehmen? Es gibt in der Schrift nirgendwo eine Altersgrenze. Ja? Aber du kannst den Kindern das immer wieder erklären und wenn sie es verstanden haben, zu sagen, okay, ich weiß, dass ich gesündigt habe und ich habe verstanden, dass Christus nicht nur auf der Erde gelebt hat, sondern dass er für mich gestorben ist und für meine Schuld und dass er dann mir vergibt, wenn ich ihn darum bitte, dann kann das Kind darum bitten. Und Jesus sagt, wer so an ihn glaubt, wird errettet. Die Bedingungen sind für alle gleich. Und einige erkennen das relativ früh, bei anderen dauert das ein bisschen länger, aber Jesus sagt hier, haltet sie nicht davon ab. Ja? Und dass wir alle danach noch im Verständnis wachsen, ist ja auch klar. Wir sollen wachsen. Ich hoffe, dass mit der Zeit, die wir in der Gemeinde sind, die wir die Bibel lesen, dass wir weiter wachsen. Dass du heute Sachen verstehst, die du vielleicht vor ein paar Monaten, vor einem Jahr, vor 2 Jahren nicht verstanden hast. Ja? Und so ist es nicht zu sagen, okay, dieses Kind muss alles verstehen, was bei uns im Glaubensbekenntnis drinsteht. Ja? Aber es muss erkennen, dass um errettet zu sein, dass Christus der Heiland ist. Aber hier, wie gesagt, es geht gar nicht in diesem Abschnitt um Errettung, sondern es geht darum, dass sie gebracht werden, dass Jesus für sie betet. Und Jesus nimmt sich dafür Zeit. Und dass wir auch die Prioritäten entsprechend setzen. Manchmal denken wir, naja, ich habe dieses Thema und das muss ich diskutieren, das ist wichtig. Wenn du die Schrift liest, du siehst immer, dass Jesus Personen wichtiger sind als Diskussion. Er hat die Diskussion nicht gescheut, aber er ist den Personen einzeln nachgegangen. Und ich glaube, das ist gut für uns als Gemeinde auch zu beherzigen. Ja, zu sagen, Personen sind wichtig. Glaubensbekenntnisse retten nicht. Glaube rettet. Okay? Nun, es ist wichtig, was wir glauben. Du kannst nicht irgendwas glauben. Ich illustriere das gerne immer bei Leuten, mit denen ich über den Glauben neu rede, zu sagen, du kannst noch so sehr glauben, dass dieser Stuhl, auf den du sitzt, dich zum Mond schießt. Ist mir egal, wie sehr du das glaubst, es wird nicht funktionieren. Es ist also nicht unerheblich, was ich glaube. Das ist wichtig. Aber gleichzeitig, es geht nicht nur darum, zu diskutieren und Argumente zu gewinnen, sondern Personen für Christus zu gewinnen. Ja, und deswegen sagt er, lass die Kinder auch zu mir kommen. Ich möchte gern für sie beten. Ich nehme mir Zeit dafür, weil die sind offener dafür, als die Pharisäer, die gerade mit mir diskutiert haben. Ja. Okay. Also wir sollen uns nicht abhalten vom Alter. Hier waren es Kinder, aber ich würde sagen, auch auf der anderen Seite. Manchmal hörst du das Argument in der anderen Altersrichtung zu sagen, ich bin zu alt dafür. Ja. Du hast noch eine Ewigkeit vor dir, ja, und lieber spät als gar nicht. Nein, du bist nicht zu alt, auch erneuert zu werden und neues Leben zu bekommen. Nur, dass wir das auch im Kopf haben. Bringt sie, und er mag es gar nicht, dass Leute davon abgehalten werden, zu ihm zu kommen. Und wir sollen nicht andere davon abhalten, zum Herrn zu kommen. Du sagst, naja, würde ich nie tun. Gut. Dennoch ist das häufigste Argument gegen das Christentum das Verhalten von Christen, wo Leute sagen, ich komme nicht zu Christus, weil der sich so benimmt oder ich habe das erlebt oder jenes. Ja, so dass wir trotzdem aufpassen zu sagen, es ist nicht nur, ja, wir lassen die ja gerne kommen, sondern lebe ich auch so, dass sie sich willkommen wissen. Oder sind wir eher wie die Jünger hier zu sagen, naja, geht's gerade nicht. Haben anderes zu tun. Okay. Er sagte, nee, lass die Kinder zu mir kommen. Und dann kommt der Nächste. Er ist dann nicht mehr so jung, auch wenn er als junger Mann beschrieben wird. Und wir lesen davon in den Versen 16 bis 26. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm, Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. Er spricht zu ihm, welche? Jesus aber sprach, diese. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre den Vater und die Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, all das habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so gehe hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Die zweite Schranke, die wir uns nicht abhalten soll, ist, lass dich nicht durch Reichtum abhalten. Hier kam ein junger Mann, in Lukas wird er als Oberster beschrieben, der Jesus fragt, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu haben? Gute Frage. Erstaunt dich die Antwort ein bisschen? Ich meine, wenn jemand dich fragen würde, ja, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Dann meistens von uns sagen, oh, kann ich erklären. Also du musst glauben, dass Jesus Christus für dich gestorben, dass er auferstanden ist. Wir würden vermutlich nicht mit den Geboten anfangen, wie Jesus es hier tut. Aber zum Verständnis hilft es, wenn man aus den Parallelstellen, deswegen habe ich die hier aus Lukas angeführt, dass er angesprochen wird als guter Lehrer. Damit meint er nicht, du bist ein guter Lehrer, in dem Sinne von, du kannst gut unterrichten, sondern du bist gut vom Charakter her. Das ist der Ausdruck, den er hier gebraucht. Und deswegen sagt Jesus dann hier, da ist einer, der gut ist, nämlich Gott. Okay. Nun, einige gerade Sekten benutzen das, um zu sagen, siehst du, Jesus behauptet gar nicht, Gott zu sein. Er sagt, einer ist gut und das ist Gott und ne, was redest du mich so an? Aber benutzt das eher als Rückfrage, sagst du, dass ich dieser Gute bin? Okay. Denn Jesus hat es eindeutig gelehrt, dass er Gott ist. Wir schauen hier Johannes 5, Vers 22 und 23 an, wo er sagt, der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Er redet das zu den Juden, die damals gelebt haben, die sagen, da ist ein Gott. Ja, und er sagte, okay, wie ihr Gott, den Vater im Himmel ehrt, so sollt ihr mich ehren. Das macht ihn absolut zu Gott. Und die haben das auch verstanden. In dem Zusammenhang fragen sie oder wollen ihn steinigen. Und er sagt, ja, wieso denn? Und sie sagen, weil du dich selbst zu Gott gemacht hast. Sie haben das eindeutig verstanden. Jesus behauptet dieses und erlebt danach. Und dann geht Jesus dazu über, nachdem er dieses geklärt hat, zu sagen, okay, überleg erstmal, was du sagst. Ja. Okay? Meinst du, guter Lehrer, einfach nur als Höflichkeitsformel, was ein ungewöhnlicher Ausdruck war, oder meinst du wirklich, ich bin der Gute, ich bin Gott? Ja, was er nicht verstanden hatte, aber deswegen verweist er darauf. Und dann geht er dazu über und sagt, okay, wenn du sagst, was musst du tun, du kennst die Gebote. Ja, und er benutzt den zweiten Teil der 10 Gebote und verweist auf diese. Und darauf hatte der junge Mann so ein bisschen gehofft und der lebt gleich auf und sagt, oh super, die habe ich alle gehalten von Kindheit auf an, ich bin optimistisch, da werde ich bestehen. Und ich denke, so denken auch heutzutage viele Leute. Sagen, ich habe keinen umgebracht, ich habe nichts gestohlen, bin doch ganz gut, Gott müsste mich eigentlich annehmen. Aber Jesus war noch nicht fertig und der fragt ja am Ende, fehlt mir noch was? Und es ist ein bisschen verwirrend, wie es hier in Matthäus steht, weil da heißt, wenn du vollkommen sein willst. Und wir denken, naja, das ist vielleicht so eine Superstufe. Ne? Also das reicht, aber wenn du perfekt sein willst, dann kommt noch was obendrauf. Aber in Markus heißt es, wir haben das eben schon gehört, Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Also nicht nur, wenn du vollkommen sein willst, sondern es fehlt tatsächlich noch etwas. Okay? Und das sagt er nicht, weil er für ihn jetzt irgendwie die Ansprüche besonders hochschrauben will, sondern er gewann ihn lieb. Es ist nicht, dass er ihn sagt, naja, okay, du musst all dieses leisten, nur dann nehme ich dich an. Sondern er sieht, was ihm im Wege steht, gewinnt ihn lieb und spricht ihn daraufhin an. Es ist also, was ihm fehlt, nicht nur als Bonus für die Belohnung. Aber dieser junge Mann hat sich, wie viele, darauf verlassen, auf das moralische, zwischenmenschliche Verhalten, aber hat Gott außen vor gelassen. Jesus hatte hier angefangen mit dem zweiten Teil der 10 Gebote, wie wir uns gegenüber anderen verhalten. Und da sagt er, das alles habe ich gehalten. Ja? Und er sagt, ja, da fehlt aber noch was, nämlich der erste Teil, unser Verhalten Gott gegenüber. Jesus lehrt hier nicht, dass eine höhere geistliche Stufe vom Verkauf der irdischen Güter abhängt. Was er hier tut, ist, dass er den Götzen von diesem Mann aufzeigt. Dass er ihm aufzeigt, was ihm vom Herrn abhält. Ein Götze ist alles, was mich davon abhält, Gottes Willen zu tun. Manchmal, wenn wir an Götze denken, wir denken nur an Statuen, an Götter, ne, aus der Sage oder so. Aber ein Götze ist alles, was mich davon abhält, Gottes Willen zu tun. In dem Sinne kann fast alles ein Götze sein. Wenn ich weiß, Gott möchte, dass ich im Gottesdienst komme, aber das ist mir zu früh, ja, dann kannst du immer noch zum 12 Uhr Gottesdienst kommen. Nee. Wenn du sagst, die anderen Sachen sind mir wichtiger, mein Ausschlafen ist mir wichtiger, als Gottes Willen zu tun, dann kann auch Schlaf ein Götze sein. Wir alle müssen schlafen. Ein Götze ist nicht unbedingt Sachen, die komplett verkehrt sind, aber wenn sie eine Wichtigkeit einnehmen, die über dem ist, was Gott ihm zugeordnet hat, dann ist mir das wichtiger als Gott und damit ist es ein Götze. Essen ist nicht verkehrt. Aber wenn ich nur noch ans Essen denke und fürs Essen lebe, dann ist das wichtiger geworden als Gott und es ist ein Götze geworden. Ja? Ist Geld verkehrt? Nein, aber Mammon ist verkehrt. Was ist der Unterschied? Mammon ist, wenn das Geld zum Götzen geworden ist. Wenn ich dafür lebe, wenn das ist, wozu ich bin, wenn ich nicht Geld benutze, um Gottes Willen zu tun, sondern wenn ich lebe, um Geld zu verdienen und das Geld dann zu nutzen, um das zu tun, was ich möchte. Okay? Und deswegen spricht er ihn hier darauf an. Du findest es nicht, dass er das zu jedem sagt, andere Menschen, auch der samaritischen Frau oder so, da sagt er nicht, verkaufe alles, was du hast, dann kannst du mir nachfolgen. Aber in diesem Fall tut er das, weil er weiß, dass es, was er nicht bereit ist aufzugeben, und er hat diesen Götzen in seinem Herzen. Und wir lesen dann davon in Vers 22 hier in Matthäus 19, als der junge Mann das hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Wenn Gott dich direkt auffordern würde, okay, du musst dieses aufgeben. Du musst den Sport, den du so sehr liebst, aufgeben. Oder zumindest nicht mehr zu dem Ausmaß ausüben. Okay. Du müsstest diese Beziehung aufgeben. Du müsstest, setz ein, was bei dir es sein könnte. Würdest du auch betrübt weggehen? Und dann würdest du sagen, nee, ich habe verstanden, Jesus ist der, der Erfüllung gibt. Und das ist gerade der Unterschied zum Weltsystem. Die Welt sagt immer, du brauchst Dinge, um glücklich zu sein. Und Gott sagt, du brauchst mich, um glücklich zu sein. Und ich glaube, selbst die Erfahrung zeigt uns immer wieder, was auf Erden ist, allein macht uns nicht glücklich. Du brauchst immer mehr davon. Ja? Leute haben vielleicht lange gespart, haben sich ein Haus gekauft. Macht sie das glücklich? Nur bis die ersten Reparaturen anfallen. Ja? Und dann, so, dann brauche ich wieder mehr. Oder dann sehe ich, der Nachbar hat noch was gemacht. Und dann muss ich anbauen, dann muss ich das wieder verschönern. Dann muss ich, ja, es macht nicht glücklich. Und ich sage auch immer wieder, wenn Leute für die heiraten wollen oder so, nein, ich sage ihnen immer wieder, pass auf, wenn du darauf vertraust, dass dein Freund, deine Freundin, die du heiraten möchtest, dich glücklich macht, du wirst enttäuscht werden. Weil Menschen dazu nicht in der Lage sind, dein Glücksbringer in diesem Sinne zu sein. Ja? Wirklich zufrieden machen kann uns nur Gott. Und wenn ich das in irgendetwas anderes setze, andere Menschen oder andere Dinge, werde ich immer enttäuscht. Weil sie dazu nicht in der Lage sind, dazu sind sie nicht gemacht. Und dass wir dann nehmen zu sagen, okay, hier kann ich meine Zufriedenheit dann aber auch schöpfen. Dass selbst wenn Gesundheit angegriffen ist, selbst wenn Wohlstand angegriffen ist, selbst wenn es nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn ich den Herrn habe, zu sagen, ich hätte gerne auch noch die anderen Sachen, aber Hauptsache, ich habe dich. Und das wird mich hindurchtragen, du wirst mir helfen. Jesus setzt hier dann noch einen drauf, nachdem er das gesagt hat. Denn ich denke, häufig unsere Reaktion wäre hier, ne, der junge Mann hört das, ging betrübt weg, wenn er viel Reichtum hat. Ich meine, irgendwas in uns würde sagen, stopp, ja, geh noch nicht weg. Also, ja, das bleib doch da, du musst doch nur an Jesus glauben. Aber Jesus lässt ihn gehen. Wenn du so sehr an diesen Dingen hängst, dann willst du dich auch nicht retten lassen. Weil du nicht erkennst, dass du dieses wirklich brauchst, sondern du denkst, du brauchst dein Reichtum. Und er lässt ihn hier gehen und dann setzt er noch einen drauf, nämlich der geht weg und redet dann mit den Jüngern und sagt zu ihnen, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen und es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Himmel geht. Okay. Das sind Nadeln von der damaligen Zeit und Menschen haben häufig versucht, das anders zu erklären. Wir haben gesagt, naja, also Nadelöhr ist ja auch so ein Engpass. Ja, und einige sind richtig kreativ geworden und haben gesagt, naja, da gab es so ein Tor, das nicht ganz so groß war wie die anderen in Jerusalem und vielleicht meinte er, dass sich da so ein Kamel dann nur durchgeht, wenn es auf die Knie runtergeht und irgendwie da durchrutscht. Das ist nicht, was gemeint ist. Denn er sagt hier auch, die Jünger sagen, ja, wer kann dann überhaupt errettet werden? Und er sagte, bei Menschen ist dies unmöglich, nicht nur unwahrscheinlich. Okay. Also er sagt tatsächlich, ich benutze dieses, ein Kamel kriegst du nie und nimmer durch ein Nadelöhr. Und er sagt, ich habe das bewusst gewählt, weil ja, bei Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Heißt das, ich darf nicht reich sein, um errettet zu werden? Nein, aber oft vertrauen Reiche auf ihren Reichtum. Und das Problem hier war nicht der Reichtum, sondern der Ansatz. Was hatte der gefragt? In Vers 16, er trat herbei und sprach, guter Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? Wie kann ich mir das ewige Leben verdienen? Und wir können uns das ewige Leben nicht verdienen, wir können es nur empfangen. Viele kennen Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und das musste er ihm hier zeigen und sagt, du kannst es dir nicht verdienen. Egal durch wie viele Werke du tust, egal durch Spenden, die du gibst, du kannst es dir nicht verdienen. Du musst erkennen, dass du einen Retter brauchst und dass der Retter nicht dein Geld ist, sondern der Herr. Es soll uns nicht abhalten, oder wir sollen uns nicht abhalten lassen durch den Reichtum, durch die irdischen, durch die materiellen Dinge. Und dann kommen noch die Jünger zu Jesus und sprechen in den verbleibenden Versen hier, 27 bis 30. Und drehen quasi die Frage um. Da antwortete Petrus, Vers 27, und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird nun aus uns werden? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kind oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Die dritte Schranke lass dich nicht abhalten durch die Kosten. Ja, Petrus, okay, was ist dann mit uns? Wir haben das erfüllt, wir haben alles aufgegeben. Was haben wir davon? Und für die Apostel verheißt er hier und sagt, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Aber auch alle anderen, die um Jesu willen etwas aufgegeben haben, werden belohnt werden. Hier und in Ewigkeit. Und ich möchte nochmal auf die Parallelstelle, die wir am Anfang gelesen haben in Markus 10, daraus nochmal Vers 30 vorlesen. Wo er wieder sagt, ne, wer all dieses verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, sagt es, es wird den nicht geben, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. So er sagte, schon hier wirst du empfangen. Mütter und Väter und Kinder und Häuser. Ja, was meint er damit? Ist es so eine Gegenrechnung zu sagen, naja, wenn du mir folgst, dann werde ich dich reich beschenken. Es gibt Leute, die das lehren, aber ich glaube, sie haben das überhaupt nicht richtig verstanden hier. Was er meint, er sagt auch unter Verfolgung, er sagt, du wirst Geschwister gewinnen. Ja? Selbst wenn du dieses alles aufgibst, du wirst eine neue Familie bekommen. Was ist diese neue Familie? Die Gemeindefamilie. Missionare, die verlassen ihre Heimat. Jeff, der in Gemeinde angefangen hatte, hat seine Heimat verlassen. Seine Kinder waren dann drüben oder wieder zurückgegangen. Ja? Hat dieses hier und hat uns gewonnen. Ja, er hat Beziehungen gewonnen, die er sonst nicht gehabt hätte. Und ich glaube, darauf bezieht er es hier auch und sagt, schaut, ihr habt schon einiges auch so hier auf Erden hinzugewonnen und so viel mehr später dann das ewige Leben. Aber er sagte hier auch unter Verfolgung, also mit Leiden. Und ich glaube, das ist fast mehr noch so eine andere Schranke, was uns manchmal davon abhält, wirklich nachzufolgen, zu sagen, ja, aber was ist mit all den Leiden? Warum kann Gott die nicht einfach wegnehmen? Ultimativ kann nur Gott das beantworten. Aber diese Erde ist nicht mehr so, wie er es ursprünglich konzipiert hat. Und zwar nicht, weil er das nicht so gewollt hat, sondern weil wir getan haben, wovor er gewarnt hat, dass wir gesündigt haben. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Tod kam durch die Sünde in diese Welt. Das heißt, in dieser Welt wird es immer diese Verbindung geben. Und Christus ist gekommen, um den Tod zu besiegen und uns eine neue Perspektive, eine neue Hoffnung zu geben. Wir leben immer noch in dieser sündhaften Welt. Und deswegen gibt es weiterhin Tod und gibt es Leiden. Wenn er dieses hier wegnehmen würde, jetzt sofort wegnehmen würde, würde viele Menschen froh machen, ganz ohne Frage. Aber würden nicht nach ihm fragen. Wir sagen, wieso, ich bin ja glücklich, ich habe ja alles, mir geht's ja gut, wie der reiche Mann. Und manchmal gebraucht Gott dieses, ich sage das nicht in jedem Fall, aber manchmal gebraucht er dieses, um zu zeigen, wenn wir nur für das Hier und Jetzt leben, wie der reiche Jüngling, dann werden wir irgendwann alles hier lassen und wir werden es verlieren. Aber durch die Not verstehen wir manchmal, sagen, schau, was ich aufgebe, ist eigentlich nicht so viel, sondern nur das, was ich hier und je nicht mitnehmen könnte. Aber ich gewinne den Herrn und ich gewinne ewiges Leben. Paulus hat geschrieben, wenn es nur um dieses irdische Leben gehen würde, wären wir von allen Menschen am meisten zu bemitleiden. Dass wir für einen Herrn leben und uns selber einschränken und nach seinen Geboten leben, wenn es nur darum geht, hier auf Erden glücklich zu sein. Dann gäbe es wirklich bessere Alternativen. Aber es ist nicht alles. Und deswegen gibt er ihnen hier diese Perspektive und sagte, ja, es wird entlohnt werden. Jesu Absicht hier mit dem, wer all dieses aufgegeben hat, ist nicht, dass wir unsere Familien im Stich lassen. Wir lesen dagegen in 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Also es geht hier nicht darum zu sagen, ja, du kriegst einen besonderen Lohn, wenn du alles verlässt. Aber wer in der Nachfolge, sei es durch Verfolgung oder einen besonderen Auftrag, den der Herr einem gibt, etwas aufgibt, wird von Gott entlohnt. Nachfolge hat ihren Preis, aber am Ende winkt auch ein Preis, nämlich die Ehre bei Gott. In 2. Timotheus 4, Vers 8 sagt Paulus, fortan liegt mir bereit der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern allen, die sein Erscheinen lieben. Das habe ich jetzt nicht mir verdient dadurch, dass ich so viel gereist bin, dadurch, dass ich so viel investiert habe, sondern das ist für alle, die auf den Herrn ausgerichtet sind, die seinen Erscheinen lieben, die für ihn leben. Und wir müssen uns entscheiden, ob wir auf Erden an erster Stelle stehen wollen oder ob wir uns in Jesu Dienst stellen. Versuchen wir hier Erste zu sein? Versuchen wir hier alles auszuleben? Versuchen wir hier und jetzt unsere Freude, unsere Zufriedenheit zu finden? Oder sagen wir, ich glaube Christus und ich glaube, dass er recht hat, dass es sich lohnt, für die Ewigkeit zu leben und dass, wenn ich jetzt hier so lebe, das im Endeffekt auch für mich besser ist, weil er den Weg am besten kennt. Und das eben auch in Verbindung mit dem, was wir im letzten Vers lesen, dass die Ersten die Letzten und Letzte Erste sein werden. So lasst uns nicht nach der Ehre von Menschen streben, sondern danach dem Herrn zu gefallen. Wir lesen in Matthäus 6, Vers 1, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr, soll keinen Lohn heißen, nicht kein Sohn, keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Tippfehler. Er sagte, wenn ihr es hier tut, um gesehen zu werden, um hier euren Lohn zu bekommen, dann kriegt ihr die Anerkennung, dann kriegt ihr den Applaus, aber das ist alles kein Lohn beim Vater. Aber wenn ihr es im Verborgenen gibt, zum Beispiel Almosen, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Gott sieht auch die Dinge, die kein anderer sieht. Er sieht sowohl, wo du etwas aufgibst, wo du bereit bist, etwas abzugeben. Und er sieht auch die Leiden, er sieht auch die Schmerzen, er sieht, was wir durchmachen. Und wenn wir in Jesu Leben so ein bisschen rekapitulieren, uns nochmal durch den Kopf gehen lassen, er hat denen geholfen, die in Not waren. Man hat den Jüngern Mut gegeben mit dieser Perspektive. Das, was jetzt ist, ist nicht alles. Ja? Aber hat auch denen widerstanden, die darauf aus waren, jetzt die Anerkennung zu bekommen. Vielleicht so ausgedrückt, wer sich jetzt vordrängelt, wird später hinten angestellt. Aber wer jetzt dient, wird später bedient werden. Lass dich nicht davon abhalten, Christus nachzufolgen. Wenn du ihn noch nie als deinen Retter angenommen hast, dann komme zu ihm. Bekenne deine Not der Errettung und er wird dich gerne retten. Wenn du gerettet bist, dann stell dich dem Herrn zur Verfügung. Vertraue darauf, dass er dich recht führen wird. Und halte keinen davon ab, sich dem Herrn hinzugeben, denn darauf achtet er besonders. Geh zum Abschluss nochmal ein Kapitel zurück zu Matthäus 18. Wir hatten das schon gehabt, aber dort sagt Jesus in den Versen 4 bis 6, darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Leben wir. Hält dich etwas ab von der Nachfolge des Herrn? Oder hältst du mit deinem Verhalten andere davon ab, dem Herrn nachzufolgen. Lass uns einfach, wie Jesus das hier macht, uns prüfen und dann dem Beispiel der Jünger folgen und sagen, nee, ich bin entschieden, dem Herrn zu folgen, weil ich weiß, dass das nicht oder vielleicht nicht sofort die meiste Freude bringt, aber dass es in der Perspektive der Ewigkeit der einzig gangbare Weg ist, der Weg zum Heil, der Weg zur Freude, der Weg zum Frieden mit Gott. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du immer wieder eine Perspektive neu ausrichtest. Und du weißt, wie viele Sachen um uns herum passieren, die danach schreien, dass wir ihnen die Aufmerksamkeit geben. Sei es materielle Dinge, sei es gesundheitliche Situationen. Und die sind dir nicht egal. Du hast jeden lieb. Du hattest auch den Jüngling hier lieb. Aber du richtest uns auch immer wieder neu auf und sagst, das ist nicht, wozu wir geschaffen sind. Wir sind nicht einfach Tiere, die nicht in deinem Ebenbild geschaffen sind, die fürs Hier und Jetzt leben, sondern du hast uns in deinem Ebenbild geschaffen und auch zur Gemeinschaft mit dir. Herr, ich bete, zeige uns, dass wir wirklich das erkennen, wirklich mit dir wandeln und dir die Ehre geben. Danke, dass du uns immer wieder die Möglichkeit gibst. Und Herr, ich bete, wenn jemand dem jetzt zugehört hat und dich noch nicht als Retter angenommen hat, dass sie es nicht länger aufschieben, dass sie dir nachfolgen. Und für uns, die wir dir folgen, dass wir so leben, dass es zeigt, dass wir wirklich darauf vertrauen, dass du uns recht leitest und dass wir für dich und die Ewigkeit leben und nicht für die Genüsse des Hier und Jetzt. In Jesu Namen. Amen.